Es war schrecklich anzusehen, dass Ntombisetu so kurz davor war, die Schachtel des weißen Mädchens anzufassen. Ich wusste nicht genau, was da vor sich ging. Hatte Ntombisetu wirklich das Stehvermögen, die Schachtel zu sich zu ziehen und sich daraus zu bedienen? Oder würde sie letztlich nachgeben und etwas Fundamentales über sich selbst für den Geschmack von Kakao verraten? Bougainvilleas beweglichere Augenbraue zuckte. Vielleicht vor Heiterkeit, während die andere angesichts von Ntombisetus Kühnheit träge blieb. Meine Zimmergenossin brachte nie etwas mit an den Tisch, das zu essen eine modische Person gereizt hätte. Jetzt drohte sie, die kürzlich als schön deklarierte Hand auf Bougainvilleas Schachtel mit Geschmack zu legen, auf das Kakaopulver, das einem das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Hier war die Frage an Bougainvillea und alle anderen anwesenden weißen Mädchen. Wäre der Kakao, nachdem Ntombisetu ihn berührt hatte, noch genießbar? Unter diesen Umständen waren die Optionen der armen Bougainvillea begrenzt. Wenn sie den Behälter aus Ntombis Reichweite zog, könnte man ihr Geiz oder schlimmer noch Rassismus vorwerfen. Ntombi glaubte also, Bougainvillea in eine Zwickmühle gebracht zu haben. Ich sah, dass sie gleich in Gelächter ausbrechen würde. Und ich fragte mich, wie es möglich war, dass Ntombi eins der weißen Mädchen ausmanövriert hatte. Doch trotz ihres Triumphes konnte meine Zimmergenossin den Sieg nicht für sich beanspruchen und die Hand auf die Schachtel legen. Arme Ntombi. Es fiel ihr schwer, den Mut zur Konsolidierung aufzubringen. Der Vater meiner Mitbewohnerin putzte in der Umtali Boys Secondary School die Toiletten und lebte auf dem Schulgelände. Man durfte nicht daran denken, was er verdiente, weil es zu unangenehm war. Oder aber der Kopf konnte sich eine so kosmische Abwesenheit von Dollars nicht vorstellen. Wie ich hatte Ntombi ein Stipendium, das viel Bildung ermöglichte, aber wenig Bücher und noch weniger eine Schuluniform und völlig versagte, wenn es um die Freuden in Gläsern von Bovril oder Oxo oder um Robertsons oder Chivers Marmelade ging, sei es nun Zitrone oder Orange. Ich weiß heute, dass dieses Defizit große Auswirkungen auf uns hatte, da unsere vergleichenden Fähigkeiten nicht entwickelt wurden und wir keine subtilen Urteile fällen konnten, da wir ein Leben des Entweder-Oder führten und nicht berufen waren zu entscheiden, welche von mehreren guten Sorten am besten war. Wohl wahr. Mai Guru steckte mir manchmal eine Flasche mit Tomango-Tomatensoße oder ein Glas mit Willards Erdnussbutter zu. Einmal sogar ein Glas mit Mrs. Ball's Chutney. Es war so verwegen und ein so großer Witz, dass wir kicherten wie zwei Schulmädchen, als Mai Guru die Kekse und die gewöhnliche Marmelade, die sie mir mitgebracht hatte, hinstellte und ich sie in die Metallschachtel packte, in der ich meine Vorräte aufbewahrte. Wir konnten nicht aufhören zu lachen, weil die Missionarin, die neben Baba Mukuru wohnte, den gleichen Namen hatte wie das Chutney, Mrs. Ball. An diesem Abend, dem Abend vor Schulbeginn, lag ich im Bett und dachte, stell dir das vor. Deinen Namen. Das Etikett, das man dir verpasst hat, abzulösen und auf etwas zu kleben, das nicht du bist. Stell dir das vor. Die Vorräte, die Ntombisetu mitbrachte, kamen aufgrund der Standards der Schule nie auf den Tisch. Irene, die kleine Erstklässlerin, die im selben Zimmer wohnte wie Ntombisetu und ich, war die einzige von allen Bewohnerinnen unseres Zimmers, die sich diese Dinge leisten konnte. Aber die kleine Erstklässlerin, die nur nach Jahren klein war, bestand darauf, zu lautstark, wie ich fand, denn wer würde nicht gern dabei gesehen werden, wie er Anchovies passte oder Camembert verstrich, was immer einem schmeckte, denn der Akt des Verstreichens, ein Vorspiel zum Verzehr, erklärte dich zu einer besseren Kategorie als die, die solche Köstlichkeiten nicht zusätzlich zu ihren Kohlenhydraten konsumierten, dass sie diese ausländischen Sachen schon gegessen hatte und das Theater darum nicht verstand. Esssachen, nannte sie sie verächtlich, diese Lebensmittel voller Nährwert und Klasse. So wie sie das Wort aussprach mit einem großen Zischen bei den S, bewies, dass nicht ihr Gaumen ihren Geschmack diktierte, sondern eine andere Agenda. Das Schlafzimmer, in dem Ntombi und ich zusammen mit Irene wohnten, befand sich im Block der ersten Klasse, im abgelegenen St. Ignatius-Flur. In diesem Zimmer wohnten neben Irene, Ntombi und mir auch noch Anastasia, Benhilda und Patience. Anastasia ging in die 5. Klasse, Benhilda in die 4. Auch diese beiden Mädchen brachten nie Vorräte in die Schule mit, die man anständigerweise zum Tisch im Speisesaal hätte mitnehmen können. Aus den Ferien kam sie jedes Mal mit zerdrückten Paketen aus braunem Papier zurück, gefleckt von stinkendem Öl, als wäre es viele Male benutzt worden, um Brot vom Magrosa nach Hause zu tragen. In dem fettigen Papier waren Mbambaira, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen ließen, gekochte Maiskolben voller glänzender Reihenkörner, runde Nimo-Bohnen, die mit Augen blinzelten, und Nsungu. Wie köstlich es auch war. Das Essen konnte nicht zum Tisch mitgenommen werden. Ja, durfte das Zimmer nicht verlassen. Das letzte Mädchen in unserem Zimmer war Patience. Da sie in der dritten Klasse war, gehörte sie wie Ben Hilda zu den mittleren Jahrgängen. Patience zog für ihr Verhalten viele Aspekte einer Sache in Betracht, um Konflikte zu vermeiden. So brachte sie Dinge mit in die Schule, zu denen niemand etwas zu bemerken hatte. Sie bot geröstete Erdnüsse in einer Tüte aus dem Laden an, statt ungeschälte Erdnüsse, und packte nie köstliche, wenn auch demoralisierende Mbambaira aus braunem Papier aus. Die Flaschen, die sie mitbrachte, stammten immer aus angesehenen Supermärkten wie O'Kays oder Checkers. Wenn sie Soße kaufte, entschied sich Patience ausnahmslos für die in der Plastiktüte, die billiger war als die in der teuren Glasflasche. Amen, Tombi. Weil sie in der Stadt lebte, konnte sie nicht einmal wie Anastasia und Ben Hilda Produkte aus dem Garten mitbringen. Sie packte ein paar klägliche Mangos aus, ein paar schimmlig aussehende Matumbe und eine Plastiktüte mit Mussoni, die so vertrocknet waren wie Rinde. Alle lachten darüber und fragten, wo sie kochen wollte. »Was für ein Ort ist das?« erwiderte sie und tat ihr Bestes, um standzuhalten, konnte jedoch ein Zittern in ihrer Stimme nicht unterdrücken. »Gibt es draußen kein Holz? Wollt ihr behaupten, dass es hier keinen Herd zum Kochen gibt? Die Frauen, die hier putzen, haben sie etwa keinen Strom? Wenn was gekocht werden muss, finde ich das Feuer dafür«, erklärte sie laut prahlend. Aber es war eben nur Prahlerei. Trotz allem existierte irgendwo ein unaussprechliches Verlangen nach Kakao in ihr. Jetzt beim Mittagessen löste Bougainvillea ihr Dilemma auf meisterliche Weise. Sie neigte sich vor und steckte den Teelöffel in die Schachtel mit Kakaopulver. Der kleine Löffel kam gehäuft wieder heraus und Bougainvillea tippte mit dem Finger an den Stiel. Als das runde Häufchen zur Hälfte abgeschlagen war, zog sie in Tombis Milchbecher zu sich und tat den restlichen Inhalt des Löffels hinein. »Ist es nicht komisch?« sagte sie, schob das Glas zurück zu Ntombi und wandte sich erneut mit dem Heben einer müden Augenbraue an Tracy. »Wie sie einfach so dasitzen?« Bougainvilleas Brust hob sich, ihre Nasenflügel bebten, aber sie besaß nicht die Energie, die ein richtiges Schnauben erforderte. »Meine Mom macht das die ganze Zeit mit den Männern auf der Farm. Sie stehen rum, während sie die Rationen austeilt.« Zum zweiten Mal schoss Blut in Tracys Wangen. Es war schrecklich anzusehen, wie sie dunkel wurden. Währenddessen hob Ntombi, soweit wir das an ihrem Verhalten ablesen konnten, gelassen ihren eigenen Löffel und verrührte die Kakaoklumpen, die auf ihrer Milch schwammen, sodass sie sich auflösten. Ich konnte nirgendwo hinsehen, so beschämend war es. Wie ich Bougainvillea bewunderte, die es vermieden hatte, das Etikett schäbig zu erwerben und sich gleichzeitig die Verzehrbarkeit ihres Kakaos bewahrte. Mit einer trägen Bewegung hatte Bougainvillea Ntombis Widerstand vernichtet, wie mit einer Armee aus unserem Lehrbuch, mit einem römischen Heer. Was für ein Fiasko Ntombi war. Ich konnte mich gerade noch daran hindern, den Kopf zu schütteln. Wenn sie nicht an den Tisch bringen konnte, was sie wollte, warum um alles in der Welt musste sie jemand anderen darum anbetteln und uns alle in Verlegenheit bringen? Ein mit Überzeugung gesprochener Satz. Mir schmeckt diese Milchergänzung wirklich. Zufälligerweise habe ich im Moment keine und glaube auch nicht, dass ich bald welche bekommen werde. Hast du was dagegen, wenn ich mir welche von dir nehme? Dann ein zielgerichteter Griff nach dem gelben Behälter. Wenn sie um etwas bitten musste, das sie nicht hatte, wünschte ich mir etwas mehr Noblesse. Denn gewiss, davon war ich überzeugt, hätte Bougainvillea das Mädchen würdevoller behandelt, wenn sie ihre Bitte mit mehr Selbstachtung vorgetragen hätte. Ich neigte mich über meinen Teller und blickte meine Mitbewohnerin verärgert an. Jetzt, da sie ihr Gesicht über dem Becher verbarg, wirkte Ntombi müde, wenn man sie genau ansah. Es gab Würstchen im Teig. Eine gute, pampige Ablenkung von dieser Aufregung. Ich häufte mir die teigige Mischung auf den Teller. »Na los, nimm auch was«, bot mir Bougainvillea an. Sie blickte dabei auf die Nesquik-Schachtel, die jetzt niemand anfasste, weil wir uns alle auf das stürzten, was das essbarste Gericht des Tages sein würde, wie wir alle wussten. Die Speisekarte des Konvents offerierte durchaus Appetitliches, aber nur alle drei Mahlzeiten. Die Mitschülerin, die mich gerade angesprochen hatte, sah mich eindringlich und inständig an. Mit weißen Mädchen trieb man eigentlich keine Spielchen, aber es gab Augenblicke der Interaktion. Ich überlegte, ob ich die Schachtel zu mir ziehen sollte. Das Thema Würde beschäftigte mich noch. Als ich über die Aufforderung zum Verzehr nachdachte, konnte ich mich jedoch nicht entscheiden, was in diesem Fall eine angemessene Persönlichkeit ausmachte. Die Sache hatte so viele Aspekte. Bougainvillea wollte jetzt, dass ich das Kakaopulver nahm. Ich täte ihr einen Gefallen. Aber warum wollte sie es? Und konnte man ihr trauen? Andererseits gab es Gründe, ihrer Anweisung Folge zu leisten. Denn hätte ich einmal davon gekostet, würde ich so heftig wie möglich danach streben, noch mehr Portionen zu bekommen und mich so auf meinen zukünftigen Erfolg vorbereiten. Aber wenn ich zu mir nahm, was mir angeboten wurde und wofür ich selbst nicht sorgen konnte, könnte ich ernsthaft wütend werden oder mir die Gewohnheit zulegen, zu glauben, dass mir so viel zustand wie ihnen, ohne es zu verdienen. Wie sollte jemand dieses Rätsel lösen? Wut trieb dich über mit Kiefern und Akazien bewachsene Berge. Ich konnte und wollte nicht an so etwas denken. Deswegen lächelte ich sie nur auf eine Weise an, die ich für würdevoll hielt. Zuerst Tracy, dann Bougainvillea, ohne nach der Nesquik-Schachtel zu greifen. Aber jetzt waren wieder alle am Tisch mit der Passage des Kakaopulvers aus Bougainvilleas Schachtel in Tombis Becher beschäftigt, seinem möglichen Transfer in meinen. Alle am Tisch brauchten Entlastung. »Auch die Augen! Wie Kuhaugen!« Tracy versuchte Bougainvilleas Galanterie nachzuahmen, obwohl die Art und Weise ihrer Freundin überhaupt nicht Tracys Art und Weise war. Jetzt, da sie damit angefangen hatte, verfiel Tracy in ein unbehagliches, untypisches Kichern, denn Bougainvillea war diejenige, die sich so verhielt, wenn sie nicht gerade träge oder sarkastisch war und stattdessen übte, kokett zu sein. Doch jetzt kicherte Tracy und schaute zu Ntombi, die nach einem großen Schluck, der ihr Gesicht verbarg, den Blick hob und sich am Tisch umsah. Keiner fiel etwas ein, das sie hätte sagen können, und es herrschte Schweigen. Die Unterhaltungen im Speisesaal hatten das Crescendo zur Mitte des Essens erreicht. »Ich hasse es«, sagte Linda nachdrücklich, das Mädchen, das schon lange Klassensprecherin war. Sie sprach verzagt, aber deutlich am Nebentisch. »Ich hasse es, meiner Mam etwas über die Folgen der Sparpolitik zu schreiben. Ihr wisst schon, es gibt immer so viel zu erzählen, vor allem wenn man Heimweh hat. Es geht mit mir durch und mein Stift drückt sich durchs Papier.« »Ich liebe Südafrika«, entgegnete Josephine, unser junger Tennisstar, die die Älteren schlug, weil sie Manicaland-Meisterin war. »Es ist nicht wie hier. Dort unten gibt es in jedem Sportartikelladen Schläger von Schlesinger.« »Ich habe Filzstifte gekriegt«, sagte das Mädchen gegenüber von Josephine. »Ich habe ihren Namen vergessen. Hier gibt es sie seit Ewigkeiten nicht mehr.« »Vielleicht gibt es einen Grund dafür? Vielleicht herrscht hier Krieg?« rief Bougainvillea dem unscheinbaren Mädchen am Nebentisch zu. Bougainvillea, nach der wunderschönen Pflanze benannt, die in Hecken um Häuser wuchs. Das Mädchen, dessen Eltern eine Farm nahe der Grenze zu Mosambik betrieben. »Krieg!« Tracy schüttelte etwas beunruhigt den Kopf. »Hör auf, Bo! Bougainvillea«, korrigierte die Freundin Tracy kurz angebunden. »Entschuldige, Bo. Ich meine Bougainvillea. Ich meine nur, wovon sprichst du? Krieg? Okay, ein Sicherheitsproblem. Aber Krieg? Bougainvillea, hör auf, Krieg, also wirklich.« »Vielleicht wird es nicht dazu kommen.« Bougainvillea starrte Tracy an, deren Eltern in der Stadt Umtali lebten. Danach schaute sie zuerst zu mir und dann zu Ntombi. Ich fühlte mich jetzt schrecklich. als unmenschliche und heimtückische Person. Deshalb war ich sehr erleichtert, als die Farmerstochter das Thema wechselte, die Schärfe aus ihrer Stimme verschwand und sie nur noch vage an allem interessiert war. Rate mal, was ich im Zimmer habe. Eine ganze Schachtel Macintoshs. Das ist auch was, das man dort kriegen kann. Ja, Tracy seufzte wehmütig. Ist das nicht schön? In Südafrika kriegt man alles, was man will. Rivita, schwärmte Angela. Roquefort, hauchte Deirdre. Und sie listeten all jene Dinge in den Ladenregalen im Nachbarland auf, die es hier nicht mehr gab und die Südafrika infolgedessen zu einem erstrebenswerteren Land machten als Rhodesien. Während so gesprochen wurde, marschierten die Küchenhilfen, im Gegensatz zu den grünen Putzfrauen in rosa gekleidet, durch die Schwingtüren zur Küche. Große hölzerne Tabletts mit unserem Essen in den Händen kamen und gingen sie, ohne sich Knie oder Ellbogen anzuschlagen. Sie bewegten sich fließend. Aber wenn sie eine Kanne oder einen Teller von Tombi oder mir abstellten, knallten sie sie mit gerecktem Kinn hin und verschütteten etwas, als würden sie mit etwas Hartem, Tödlichem ein widerwärtiges, kriechendes Ding erschlagen. Während dies geschah und unsere Mitschülerinnen, diese Mädchen mit Präferenzen, die zählten, darüber sprachen, welche Stadt besser war, Johannesburg, Port Elizabeth oder Durban, sanken Tombis Wangen nach unten, bis man glaubte, sie würden von ihren Knochen schmelzen wie Schokolade in der Sonne. Ich schaute sie nicht an, weil ich nicht mit ansehen wollte, wie sie schmolz. Aber Tracy tat es und wurde wieder rot. Eine besonders kampflustige, rosa gekleidete Frau warf einen Teller mit Brot praktisch auf den Tombi. In dem auf das Klappern des Tellers aus rostfreiem Stahl, auf dem diese zweite Portion weiches, frisches Brot serviert wurde, folgenden Schweigen, rief Tracy bezugnehmend auf ihre frühere Bemerkung etwas zu schrill: »He, Tombi, das ist ein Kompliment!« Bougainvillea versicherte dem Tisch mit der Autorität ihrer Herkunft von einer Farm: »Ihr wisst doch, wie ihre Augen aussehen. Und die Wimpern. Wer hat schon mal eine Kuh gesehen, die Wimperntusche benutzt?« Sie lachte trocken bei dem Gedanken an eine Kuh, die in einen Vergrößerungsspiegel schaut. »Wer hätte was dagegen? Ich hätte nichts dagegen, Augen wie eine Kuh zu haben. Wenn jemand tolle, große Augen hat,« sie wandte sich an Tombi, »sagen wir, dass er Kuhaugen hat.« »Hahaha«, lachten alle, einschließlich Tombi und mir. Der Nachtisch war Bananenpudding. Bougainvillea boten Tombi und mir noch einmal Kakaopulver an, um es darüber zu streuen. Da ich nur Frieden wollte und nicht, dass noch mehr passierte, schob ich meine Schale vor, damit sie das Pulver darauf streuen konnte. Tombi, das Blitzen in ihren Augen war erloschen, ignorierte den hingehaltenen Löffel dieses Mal. Träge tat Bougainvillea den Inhalt zurück in die Schachtel. »Titi-tingili!« Schwester Emmanuel läutete die Glocke und sprach das Gebet. Nach dem Essen zogen wir uns in unsere Zimmer zurück, um uns auszuruhen und auf den Nachmittag vorzubereiten. Ich wollte die anderen vier Mädchen nicht sehen, die sofort von Tombi über die Ereignisse beim Mittagessen informiert würden. Ich ging wieder nach oben und setzte mich ins leere Klassenzimmer. Mit dem Rücken zum Fenster wiederholte ich die Lateinlektion. Endlich war der Tag vorbei. Wir aßen zu Abend, gefolgt von Hausaufgaben und Freizeit. Dann gingen wir in unsere Zimmer und zogen uns um. Wir beteten im St. Ignatius-Flur. Wir stellten uns immer in unseren Nachthemden in einer Reihe auf und knieten uns in dem langen, gefliesten grauen Korridor hin, in dem die Nachtlichter matt orange glühten, da die Lampen gedimmt worden waren. Ich zog mich rasch um, damit ich nicht mit Tombi oder einem der anderen Mädchen sprechen musste, da sich Tombi bestimmt an den Lateinunterricht und die folgenden Ereignisse erinnert hätte. Kokoko Kongolo, Kongolo. Die Glocke läutete, als ich in den St. Ignatius-Flur hinaustrat. Am Ende standen ein Holztisch und ein Stuhl, wo die diensthabende Aufsichtsperson saß, bevor die Mädchen herauskamen. Auf einem hohen Fenstersims dahinter stand eine große Messingglocke. Jetzt befand sich diese Glocke in Schwester Catherines Händen. Mädchen strömten aus den Zimmern, die auf den Flur hinausgingen, schlossen die letzten Knöpfe oder banden Bademantelgürtel. Die anderen Mädchen aus meinem Zimmer, das letzte im Flur war, kamen als letzte. Wir knieten uns in 2 geraden Reihen hin. Unsere Schultern berührten die Wände. Das letzte Flüstern verstummte. »O mein Gott«, begann Schwester Catherine, als sich niemand mehr rührte und es still war. »Es tut mir von ganzem Herzen leid, dass ich dich erzürnt habe«, stimmten wir alle mit ein die Köpfe gesenkt. »Und ich verabscheue alle meine Sünden, weil ich den Verlust des Himmels und die Qualen der Hölle fürchte. Aber vor allem, weil ich dich, meinen Gott, erzürnt habe, der du nur Güte bist und all meine Liebe verdienst. Ich bin fest entschlossen, mit Hilfe deiner Gnade Buße zu tun und mich zu bessern. Amen«, murmelten wir alle, jede in Gedanken bei ihrem eigenen Anliegen. 4. Kapitel. Zickzack, zickzack, ging ich über das verrückte Pflaster, blickte nie auf, weil der Himmel zu glühend blau war für diese frühe Morgenstunde. Und das bedeutete, dass zu viel nicht stimmte. Wenn man sich umschaute, erkannte man an den Zeichen, ob etwas Gutes oder Schlechtes passierte. Zickzack, 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 ging ich, hob und senkte vorsichtig die Füße. Man durfte auch nicht auf die Risse treten, deswegen musste man auf den Boden schauen. Trat man auf einen Riss, fiel man hinein, geradewegs in die Höhlen des eigenen Herzens. Es war nach dem Frühstück, nach einer Nacht, in der ich auf die wie wahnsinnige Todesfeen schreienden Katzen des Konvents gehört hatte, einer Nacht, in der ich versucht hatte, die Eisberge zu bewegen, die sich in meinem Blut bildeten, als ich mir vorstellte, wie Bougainvillea Edwards ihre Ferien verbrachte. Würde sich meine Schwester oder eine von Netzeis Freundinnen anschleichen und sie umbringen? Kein Wunder, dass sie nach Kapstadt fahren musste. Tracys Eltern arbeiteten in der Stadt, in der man vom Krieg nur die Lastwagenladungen Soldaten in Kampfanzügen und Wachmänner sah, die am Eingang der Checkers und OK-Supermärkte die Taschen durchsuchten. Ich war froh, dass zumindest diese Mitschülerin, die ich auf die distanzierte Weise mochte, wie wir uns alle mochten, Glück hatte. Und ich wollte mein eigenes Glück heute Morgen unter Dach und Fach bringen. An Schultagen versammelten wir uns morgens. Die 6. Klasse stellte sich neben dem Wohnheim auf. Daneben stand die 5. Klasse und so weiter in absteigender Reihenfolge. Und der Hof zwischen dem Rasen und dem Büro der Direktorin füllte sich mit beige- und burgunderfarben uniformierten Schülerinnen, bis sich die 1. Klasse neben dem Raum für Hauswirtschaftslehre aufgestellt hatte. Dieser Hof war eine gleißende Fläche, viele Quadratmeter groß. Und jeder Zentimeter war sorgfältig wie ein riesiges, blinzelndes Puzzle mit verrückten Glitzersteinen gepflastert. Zwinker, zwinker, machten die Steine, wie eine wollüstige Person, die abwägte, was sie mit einer der Schülerinnen tun sollte.